Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, ich habe eine neue Predigtreihe begonnen und in der möchte ich Gleichnisse Jesu betrachten, die hier in der Gemeinde noch nicht gepredigt wurden, die vielleicht etwas unbekannt sind oder manchmal schwer oder falsch verstanden werden. Heute möchte ich daher mit dem Gleichnis aus Matthäus 11, Verse 16 bis 19 beginnen. Und ich lese den Text heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Das stimmt mit dem Text aus die Bibel überein. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen: Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch. Johannes ist gekommen und hat gefastet und keinen Wein getrunken, und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann, und da heißt es: Was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, im Lesungstext haben wir die Vorgeschichte des Predigtstextes gehört, wo Jesus auf die Glaubensschwäche von Johannes dem Täufer reagiert. Selbst Johannes der Täufer war sich unsicher geworden, ob Jesus tatsächlich der im Alten Testament verheißene Messias ist. Und gerade das war ja auch dem Evangelisten Matthäus so wichtig, dass dem Leser deutlich wird, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der im Alten Testament verheißene Menschensohn ist. Jesus antwortet den Jüngern von Johannes nun, indem er aufzeigt, was mit seinem Kommen, die Verheißung aus Jesaja 35 eingetroffen und das Reich Gottes angebrochen ist. Denn in Jesaja 35 ab Vers 4, da heißt es: Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Danach nimmt er sich, Jesus, die Volksmenge vor, die um Jesus stand, und verteidigt vor ihnen das Ansehen von Johannes dem Täufer, der Stimme in der Wüste. Dieses Mal zitiert er Maleachi 3 und beweist damit, dass Johannes tatsächlich der Prophet ist, nämlich der Prophet Elia, von dem geweissagt wurde, dass er der letzte Prophet sei, der vor dem Messias kommen würde. Johannes trat nämlich im Geist und in der Macht des Propheten Elia auf und wird deshalb von Jesus mit Elia identifiziert. Jesus macht gerade deshalb auch deutlich, welche Autorität und Ehre Johannes und seine Bußpredigt besitzen, obwohl dieser gerade im Gefängnis sitzt. Bei allen Glaubenszweifeln des Johannes ist dennoch bis zu Jesu Kommen kein größerer Mann im Namen des Herrn aufgetreten als dieser Täufer Johannes. Und dann verweist Jesus noch auf die heftige Reaktion, die Verkündigung von Johannes hervorgerufen hat. Johannes wurde vom König Herodes gefangen genommen, und das hatte eben auch eine geistliche Dimension. Denn es gibt Menschen, die das Reich Gottes auf gewaltsame Weise niederreißen wollen und an sich reißen wollen. Aber Jesus macht nun deutlich, dass das Kommen des Reiches Gottes unaufhaltsam ist. Allerdings ist es gerade nicht so einfach, in dieses Reich hineinzugehen. Denn das kann man nur so, wie Gott es vorgegeben hat. In Gottes Reich hineinzukommen funktioniert eben genau anders, als es sich viele Israeliten und ihre geistliche Oberschicht, aber auch Menschen heute immer noch vorstellen. Und um das deutlich zu machen, benutzt Jesus nun ein Gleichnis. Das Gleichnis von den Kindern auf dem Marktplatz. Mit diesem Gleichnis zeigt Jesus auf, wie die Menschen auf die Verkündigung des Evangeliums reagieren. Deshalb lautet auch der Titel der heutigen Predigt: Reaktionen auf die Weisheit Gottes. Liebe Geschwister, beim Erarbeiten dieser Predigt ist mir eine Volksweisheit eingefallen, die im gewissen Sinne sehr gut zu der heutigen Predigt passt. Ihr kennt alle wahrscheinlich den Spruch: Wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Gründe. Das heißt so viel wie: Wenn jemand etwas unbedingt erreichen will, dann überlegt er so lange hin und her, bis er einen Weg gefunden hat, um zu seinem Ziel zu kommen. Wer allerdings keine Lust hat, vielleicht den vorgegebenen Weg zu gehen, nun, der erfindet oft irgendwelche Ausreden, damit er um seine Aufgaben, die er bekommt, irgendwie herumkommt und lieber das machen kann, was er selbst möchte. Wir alle kennen das und haben uns bestimmt schon selbst so verhalten. Und wenn ihr euch das Sprichwort merkt, könnt ihr euch ganz leicht die Predigtpunkte der heutigen Predigt merken und ins Gedächtnis rufen. Denn mein erster Predigtpunkt heißt: Menschen finden Ausreden. Und der zweite heißt dann dementsprechend: Gott findet Wege. Jesus fragt seine Zuhörer in Vers 16: Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Bei euch steht vielleicht dieses Geschlecht, je nachdem, welche Bibel ihr habt. Wenn Jesus das griechische Wort Genea, also Generation oder Geschlecht, benutzt, dann meint er damit immer seine Zeitgenossen. Das ganze Volk Israel und nicht nur die geistliche Oberschicht. Das ganze Volk, meint er. Jesus vergleicht also das Volk Israel mit den Kindern beim Spielen auf dem Marktplatz. Eine ganz normale, eine ganz übliche Situation im Stadtbild, die jeder kannte und die wohl euch auch nicht unbekannt sein wird aus eurer Kindheit. Kinder, die eigentlich miteinander spielen wollen, aber irgendwie unzufrieden sind mit den Spielvorschlägen, die jemand anderes macht. Und das ist wirklich kein unnormales Verhalten. Ich selbst habe das in meiner Kindheit auch so erlebt, bei einem Kindergeburtstag von mir. Wir hatten schön Kuchen und Schokomilch getrunken wahrscheinlich, Kuchen gegessen und dann ging es raus zum Spielen. Und ich kam nach einer Weile zurück zu meiner Mutter in die Küche und beschwerte mich und war am Weinen. Also ich war vielleicht so 5, 6 Jahre alt oder so. Und habe mich beschwert darüber, dass die anderen Kinder nicht das spielen wollen, was ich spielen möchte, zu meinem Geburtstag. Also das war vielleicht kein gutes, aber es ist ein allzu kindliches Verhalten. Wenn Erwachsene so miteinander umgehen, nun, dann würden wir das kindisch nennen. Und das bedeutet, jemand ist unreif. Und so ist es bei dem Gleichnis von Jesus auch, wobei er die geistliche Unreife des Volkes bildlich verdeutlicht. Dabei erwähnt Jesus zuerst zwei Möglichkeiten der spielenden Kinder. Zuerst fordert die eine Gruppe der Kinder die anderen auf, Hochzeit zu spielen, indem sie wörtlich übersetzt auf die Flöte spielen. Dazu sollen nun die anderen Kinder tanzen. Das Ganze war sehr typisch, Flöte spielen und tanzen für eine Hochzeit. Daher spreche ich von einer Hochzeit. Und die anderen Kinder wollten nicht tanzen und Hochzeit spielen. Daraufhin machten die gleichen Kinder wie zuvor den Vorschlag, miteinander Beerdigung zu spielen. indem sie angefangen haben, traurige Klagelieder zu singen. Woraufhin die anderen Kinder die klagenden Trauergäste mimen sollten. Aber auch das war den Kindern nicht recht. Sie wollten weder fröhlich noch trauriges spielen. Danach erklärt Jesus noch in seinem Gleichnis, selber sein Gleichnis, indem er die spielenden Kinder mit der ernsten Aufforderung zur Buße von Johannes und mit seiner eigenen Verkündigung, also der des Menschensohnes, vergleicht. Man könnte nun fragen, wer ist hier im Gleichnis eigentlich wer genau? Man könnte chronologisch vorgehen, dann wäre das erste Kinderspiel mit der ersten Deutung von Jesus zu vergleichen. Dann wäre die Verkündigung von Johannes das Hochzeitsspiel und das zweite Kinderspiel wäre die Verkündigung von Jesus. Das wäre die chronologische Reihenfolge, 1, 1, 2, 1, 2. Dabei schließt sich dann aber die Frage an, ob die Kindergruppe, die die Spiele vorschlagen, die jüdischen Gelehrten und das Volk repräsentieren oder doch eher Jesus und Johannes. Und wenn es Johannes und Jesus sind, wie sind dann die Gleichnisbilder mit den darauf folgenden Erklärungen im Einklang zu bringen? Also es hört sich ein bisschen kompliziert an und das ist es auch. Und deswegen gehe ich nicht von diesem chronologischen, von dieser chronologischen Deutung aus. Das passt auch nicht zur Wortwahl Jesu. Ich stimme eher mit den Auslegern überein, die hier von einer chiastischen Struktur sprechen. Denn das finden wir tatsächlich im Text. In der Bibel finden sich viele chiastische Strukturen, wie zum Beispiel in den Psalmen. Und so dichtete man damals ganz einfach, so dachte man oft. Eine chiastische Struktur kann man sich wie eine Pfeilspitze vorstellen. Ich habe das hier mal kurz aufgezeichnet. Ihr kennt das im Unterricht vielleicht von der gelernten Reihenfolge von Themen in einem Gedicht oder in einem Lied. In unserem Predigttext wäre das dann A, das erste Gleichnis, dann B und dann passt dazu, dass die erste Deutung zu B, B' und A zur ersten Deutung. Versteht, was ich meine. Das ist Chiasmus. Oft findet sich dann in den Psalmen in der Mitte die zentrale Aussage. Dann wäre also das Gleichnis folgendermaßen zu verstehen. Das erste Kinderspiel passt zur zweiten Erklärung, nämlich über den Menschensohn. Und das zweite Kinderspiel passt zur ersten Erklärung über Johannes. Beide Spiele stehen dabei natürlich im starken Kontrast zueinander, so wie die Art und Weise des Auftretens von Johannes und Jesus im Kontrast zueinander standen. Johannes hat Buße und Gericht verkündigt, so wie die Kinder das Klagelied angestimmt haben. Die Kinder im Spiel sollten darauf reagieren und sich an die Brust schlagen und trauern. Ebenso sollte eben das Volk Israel auf diese ernste Art der Verkündigung von Johannes reagieren, indem es von Herzen Buße tut. Aber das taten sie nicht, weil sie Johannes nicht ernst nahmen. Johannes war ein Exot. Er ging in die Wüste von Judäa, um dort zu predigen, nicht in die Stadt. Er kleidete sich merkwürdig mit einem Mantel aus Kamelhaar. Er fastete und aß nur wenig und wenn, dann so extravagante Dinge wie Heuschrecken oder wilden Honig, wie Matthäus im 3. Kapitel berichtet. Der Aufruf zur Buße gefiel dem Volk und besonders den Pharisäern nicht. Dass Jesus hier auch von den Pharisäern spricht, indirekt, dass wird im Gleichnis nicht so deutlich. Aber mit der Erklärung wird es deutlich. Denn Matthäus und andere Evangelisten bezeugen an anderen Stellen, dass die Vorwürfe, die Jesus hier angibt, aus dem Mund der Pharisäer stammten. Pharisäer waren eine Sekte der Juden, die am strengsten auf die Einhaltung der mosaischen Gesetze schauten und ausgerichtet waren. Sie versuchten also penibel und buchstabengetreu das Gesetz einzuhalten. Und man könnte sie heute wohl mit christlichen Pietisten am ehesten vergleichen. Sie wollten Gott eigentlich gefallen mit ihrem Verhalten. Und dafür wurden sie vom Volk auch besonders geachtet. Sie fasteten streng und reisten hin und her, um auch die Heidenvölker vom jüdischen Glauben zu überzeugen, was untypisch war damals. Matthäus 23, Vers 15 wird davon berichtet. Aber die Schrift bezeugt uns auch, dass sie auch selbstgerecht und habgierig waren und dass sie Andersgläubige unterdrückten und sogar grausam verfolgten. Sie liebten es, vom Volk geehrt zu werden. Und vielleicht gerade deshalb nahmen sie am Verhalten von Johannes und an seinen Lehren Anstoß. Einige von ihnen ließen sich zwar von Johannes taufen, aber die Mehrheit von ihnen verachtete Johannes, weil Johannes den so heilig lebenden Pharisäern Heuchelei vorwarf und sie zur Buße aufforderte. Sie, die Frommen. Ihre Herzen waren aber nicht gewillt, die Botschaft von Johannes und Jesus anzunehmen. Und gerade deshalb erdachten sie sich Ausreden und Gegenvorwürfe. So empörten sie sich über das scheinbar so verrückte Verhalten von Johannes und warfen ihm vor, von einem Dämonen, also von einem bösen Geist besessen zu sein, wie sie es an anderer Stelle auch über Jesus selbst behaupteten. Wie geht es uns, wenn wir so etwas hören? Müssen wir nicht auch zugeben, dass es uns manchmal so geht wie den Pharisäern? Wer hört schon gern, dass seine Art zu leben und Gottes Gesetze zu halten eigentlich nicht dem Willen Gottes entspricht? Wer lässt sich schon gern vor aller Ohren Heuchelei vorwerfen, sodass man die mühsam erarbeitete Ehre vor den Mitmenschen, vor den Geschwistern verliert? Die erste Lektion, die Jesus hier geben will, ist, dass niemand die existenzielle Botschaft der Buße ignorieren, sondern sie mit aller Ernsthaftigkeit annehmen sollte. Ja? Also nochmal, dass niemand diese existenzielle Botschaft der Buße ignorieren, sondern sie ernsthaft annehmen sollte. Wir alle müssen uns immer wieder hinterfragen lassen von Gottes Wort und durch die Verkündigung von Gottes Wort, ob wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Sollten wachsam sein, uns selbst reflektieren. Wir sollten uns jedes Mal vor dem Bibellesen oder vor dem Hören auf eine Predigt vornehmen, dass wir uns dem Wort gegenüber demütig verhalten möchten und uns wirklich ermahnen lassen möchten. Auch wenn wir vielleicht manches ganz anders fühlen oder denken, als wir es hören. Und dazu ist es zum Beispiel hilfreich, das Bibelstudium, das Persönliche, mit dem Gebet um Weisheit und Erkenntnis zu begleiten. Und das, genau das machen wir ja auch sonntags im Gottesdienst, geben ein Beispiel daran, indem wir beten für die Erkenntnis der Predigt. Und das sollten wir ganz einfach in unsere tägliche Praxis übernehmen. Und im Text findet sich nun noch ein Bild, nämlich das von den Kindern, die fröhliche Lieder spielen, pfeifen oder auf der Flöte spielen. Und sie wollen Hochzeit spielen. Sie stehen für die Verkündigung von Jesus und von der Botschaft der Gnade Gottes, von der Errettung durch den nun endlich gekommenen Menschensohn und Messias. Eine fröhliche Botschaft, die uns zubereitet für die endzeitliche Vereinigung und symbolische Hochzeitsfeier zwischen Christus und der Gemeinde. Darauf weist diese Hochzeit hin. Jesus, der zum Volk und den Pharisäern in Johannes 12, Vers 47 sagte: Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesu Botschaft war von einer ganz anderen Art und Weise als die des Johannes. Aber es sind dennoch beides Botschaften, die zusammengehören, wie zwei Seiten einer Medaille. Jesu Art und Weise zu leben war anders als die von Johannes. Davon spricht Jesus, wenn er sagt, dass der Sohn des Menschen gekommen ist und ganz normal isst und trinkt. Ja, dass er als Gottmensch genauso Nahrung braucht wie alle anderen Menschen auch. Er hat sogar bei einer Hochzeit Wein aus Wasser gemacht. Und das nicht zu knapp, sondern im Übermaß. Und das, obwohl der vorherige Wein, wovon ja auch schon einiges da war, bereits aufgetrunken war. Aber nirgends steht in den Evangelien, dass Jesus selbst aß und trank im Übermaß. Aber das ganz normale Leben Jesu war dem Volk bzw. den Pharisäern auch nicht recht, weil sie die Botschaft von Christus, dieser Botschaft wollten sie nicht glauben. Das war ihre Einstellung, die dem widersprach. Daher wurde Jesus von ihnen vorgeworfen, dass er für einen Geistlichen nicht asketisch genug sei und normales Essen und Trinken bei ihm daher wie regelrechtes Schlemmen und Saufen wirkte. Ja, was ist das schon für ein Rabbi, der nicht fastet? Aber es geht noch weiter. Und so zitiert Jesus in unserem heutigen Predigttext wieder die Vorwürfe der Pharisäer. Denn bereits in Matthäus 9, Vers 11 beschwerden diese sich bei den Jüngern Jesu und sagten: Wie kann euer Meister nur zusammen mit den Zöllnern und Sündern essen? Für die Pharisäer war jegliche Art von Gemeinschaft mit Ausgestoßenen, also bekannten Sündern, sogar das bloße Sprechen mit ihnen schon schlimm genug. Aber als sogenannter Rabbi mit solchen Menschen nun noch zu essen und zu trinken, das war in ihren Augen Freundschaft. Und so ein Ruf war bei den Pharisäern absolut anstößig. Denn die Pharisäer betrachteten ihren heimischen Esstisch als Stellvertretung für den Altar im Tempel, auf dem die Priester opferten und sich absolut fernhalten mussten von jeglicher Unreinheit. Und dieses Vorbild des Tempelritus, das strebten sie auch, die Pharisäer, für ihr ganz persönliches Leben und für ihr Heim an. Wenn man nun jemanden zum Essen einlud, so ließ man jemanden an seinem Leben teilhaben, was wiederum die Verbundenheit, die Akzeptanz und das Gleichheitsempfinden mit dem Gast symbolisierte. Und deshalb konnten die Pharisäer es nicht ertragen, an ihrem Esstisch mit einem bekannten Sünder zu essen. Das hieße, sie seien auch Sünder. Aber Jesus schämt sich nicht, als Freund von Sündern bekannt zu sein. Ja, er ist gerade gekommen, um genau diese Sünder zu retten, indem er sich mit ihnen identifiziert, um dann ihre Sünde auf sich zu nehmen. Also nochmal, die Lebensweise Jesu war relativ normal. Was Jesus dadurch ausdrückt, indem er sagt, dass der Menschensohn aß und trank im Gegensatz zu Johannes. Das erklärt uns auch, warum das Leben von Johannes so krass sein musste. Denn es sollte im starken Gegensatz zu dem Leben von Jesus wirken. Obwohl beide im Prinzip das gleiche Ziel hatten und das Kommen von Gottes Reich verkündigten. Die erste Lektion war also, dass wir die Botschaft der Buße nicht ignorieren, sondern ernst nehmen sollten. Und was Jesus nun durch dieses Gleichnis als zweite Lektion will, ist Folgendes. Die freudige Botschaft der Vergebung, sie soll offen gefeiert werden und nicht durch gesetzliche Einschränkungen gedämpft werden. Die freudige Botschaft der Vergebung soll offen gefeiert werden und nicht durch gesetzliche Einschränkungen gedämpft werden. Die Botschaft von Buße und Vergebung kam auf zweierlei Weise zu den Israeliten, und doch haben sie sie jedes Mal abgelehnt, was ihren Stolz und die Verdorbenheit ihrer Herzen bewies. Aber das wollten sie sich nicht eingestehen. Und sie suchten vielmehr den Fehler bei Johannes und bei Jesus. Was können wir heute tun, um diesen Fehler nicht zu wiederholen? Ich habe ja bereits ein paar Dinge in Bezug auf die erste Lektion genannt. Und die zweite Lektion können wir heute ganz praktisch, nächsten Sonntag ganz praktisch ausüben, obwohl ich jetzt gerade erfahren habe, dass wir nächsten Sonntag nicht Abendmahl feiern. Aber das ist so eine Situation, in der man ganz offen miteinander feiert die Vergebung Jesu und das Opfer Christi, das er für uns brachte, um für all unsere Sünden zu bezahlen. Aber er schaffte nicht nur einen Ausgleich für unsere Sünden, sondern er packte auch noch unendlich viel mehr auf unser Heilskonto hinauf, sodass wir nicht nur jetzt gut dastehen und nun selber sehen müssen, wie es ist, sondern wir für ewig, für immer versöhnt sind mit Gott und bis in alle Ewigkeit mit ihm leben dürfen. Und damit bin ich nun bereits beim zweiten und letzten Punkt der Predigt, denn zweitens, Gott bereitet den Weg. Vers 19b. Wie ich bereits sagte, ist das gemeinsame Leben der Christen in Gottes Reich bereits seit Jesu ersten Kommen angebrochen und offenbart sich mittlerweile überall auf der Welt, unter anderem besonders in der Abendmahlsfeier. Der christliche Glaube hat sich also gegen die Ablehnung der Israeliten und der geistlichen Oberschicht der Israeliten durchgesetzt. Aber warum? Weil Gottes Weisheit und sein vorbereiteter Heilsweg besser ist als all unsere Ideen und unsere Versuche. Es ist Gott, der uns den Weg bereitet hat. Und deshalb muss sein Plan auch gelingen und wird am Ende auch Recht bekommen. Und genau das macht Jesus am Ende des Predigttextes deutlich. Und die NGÜ übersetzt im Vers 19b wunderbar, wie ich finde, denn: Und doch hat die Weisheit Gottes Recht, das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Im Urtext steht zwar nur: Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von den Kindern. Und es gibt auch ein paar andere Textzeugen, die anstelle von Kindern das Wort Werke bzw. Taten bringen. Dann würde die Weisheit gerechtfertigt werden durch ihre Taten, also das, was sie bewirkt. Und letztlich passt beides zusammen und widerspricht sich inhaltlich nicht. Aus heutiger Sicht kann man sagen, gerade weil das Christentum heute so verbreitet gelebt wird und bekannt wird, beweist das, dass Gottes Plan und Weg für uns vollkommen gerechtfertigt ist. Ja, im Rechtfertigungswerk Christi offenbart sich die Weisheit und Gottes Plan, den viele Menschen und Generationen gerade deshalb geglaubt haben. Und die dritte Lektion, die wir hier von Jesus bekommen, ist daher: Die Wahrheit beider vorangegangener Lektionen und Prinzipien wird durch diejenigen erwiesen, die sie zur Ausführung bringen. Also Lektion 1, Buße ernst nehmen. Lektion 2, die Freude über Gott feiern. Das bestätigt sich durch die, die sie zur Ausführung bringen. Was bedeutet das nun für uns? Wahre Weisheit beweist sich in ihren Auswirkungen. Das heißt, in dem, was sie hervorbringt. Wenn jemand Mitleid mit eines anderen Leid hat, aber keine Hilfeleistungen geben will, dann ist sein Mitleid geheuchelt und nichtig. Ebenso ist die Art von Glauben, die keine Werke hervorbringt, bloß ein leeres Bekenntnis und kein rettender Glaube. In unserem alltäglichen Glaubensleben sollte die ersten beiden Lektionen daher immer sichtbar werden. Nicht durch ein gesetzliches Leben und das Einhalten eines ausführlichen Gesetzeskataloges, sondern indem wir uns über Gott und das Evangelium von Herzen freuen und immer zufriedener werden in dem, was wir in Christus haben und von ihm tagtäglich neu bekommen. Diese Freude und diese Zufriedenheit wird nicht unbeachtet bleiben in der Welt. Aber ich nehme ganz stark an, dass ihr das selbst schon erfahren habt. Welch ein wunderbares Zeugnis ist es für einen Christen, wenn ein vielleicht sogar fremder Mensch auf ihn zukommt und ihn fragt, woher hast du diese Lebensfreude? Warum bist du immer so fröhlich? Warum bist du so zufrieden? Obwohl es bei dir auch nicht immer alles rund läuft. Dann beweist das, dass wir unser Licht eben nicht unter den Scheffel stellen, sondern es leuchten lassen vor den Menschen. Das heißt aber nicht, dass bei uns immer alles Friede, Freude und Sonnenschein ist. Aber es stellt sich durchaus die Frage, wie wir mit Leid und Sünde in unserem Leben umgehen. Sehen wir dann nur noch das Schlechte und unsere Unzulänglichkeit und verkriechen uns vor den Menschen und vor Gott, weil wir uns schämen? Oder treten wir immer wieder Gott offen gegenüber im Gebet, wie einem Vater gegenüber, und bitten ihm um Vergebung, bringen ihm unsere Sorgen und Nöte, so wie wir es als Kinder getan haben, unseren Eltern gegenüber. Da waren wir ganz offen und haben alles Leid, was wir hatten, sofort offen geklagt. Dieses kindliche Vertrauen möchte unser himmlischer Vater auch bei uns und von uns. Und Geschwister, in der gegenwärtigen Zeit ist die Herrschaft des Evangeliums noch in gewisser Machtlosigkeit verborgen. Aber auch wenn wir seine vollständige Rechtfertigung der Wahrheit des Evangeliums erst in der Zukunft erwarten, so gilt Christi Rechtfertigung schon heute. Wir werden nicht nur vertröstet auf ein Leben nach dem Tod, sondern dieser Trost und diese Freude kann bei uns jetzt schon beginnen, denn Gottes Reich ist mit dem Kommen Christi angebrochen. Und egal, was in dieser Woche wieder alles in deinem Leben passiert, ihr dürft darauf vertrauen, dass Gott uns nicht mehr mit Zorn begegnet, auch wenn wir immer wieder sündigen. Gott ist nicht mehr gegen uns, das müssen wir uns immer wieder gegenseitig zurufen. Gott ist nicht mehr gegen uns, sondern er ist auf unserer Seite. Und er will dir und dir immer wieder in Liebe begegnen. Gott sieht uns nicht mehr einfach so an, wie wir sind an sich. Er sieht uns in der Gerechtigkeit seines Sohnes geborgen. Und er sieht uns so heute und morgen und bis in alle Ewigkeit. Und darauf dürfen wir gewiss vertrauen. Gott ist nicht mehr gegen uns. Selbst wenn ihr hier im Gottesdienst unbewusst oder bewusst sündige Gedanken hegt und ihr euch dafür innerlich schon wieder schämt, Gott ist nicht mehr gegen euch. Unser Vater sieht euch nur noch im Licht seines Sohnes und freut sich gerade auch über dich als sein Kind, wenn du an ihn als seinen liebevollen Vater und an seinen Sohn als deinen Retter glaubst. Und der Friede, der all unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.